negative Lernerfahrung in der Handelsschule. Mhm. Und ich habe mir damals schon gedacht, also wenn ich Lehrerin werde, ich würde es ganz anders machen. Mhm. Ich würde viel mehr mit Respekt was machen und Wertschätzung und auch ein bisschen mit mehr Geduld.
Ja.
Und daran glauben, dass jeder Mensch ein Potenzial hat.
Herzlich willkommen zu Rückblick, der Podcast für mehr Freude im Arbeitsleben. Werde inspiriert von Menschen, die ihr Arbeitsleben Revue passieren lassen. Mein Name ist Marie Mayer-Magdl und ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Roswitha, ich freue mich total, dass ich dich heute zum Podcast habe. Wir kennen uns ein bisschen näher, haben uns über die Körpercoaching-Ausbildung kennengelernt. Und du hast mich da sehr beeindruckt, weil du mit deinem jugendlichen Engagement und deiner, ich sage mal fast Weisheit, teilgenommen hast. Und wie ich dann festgestellt habe, dass du erzählt hast, dass du eigentlich schon in Teilpension bist, war ich total überrascht. Roswitha, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin die Roswitha Druckentanner und ich bin 70 plus. Und ich arbeite immer noch sehr gerne und habe natürlich eine berufliche Geschichte, die nicht so ganz geradlinig war. Mhm. Bin aber froh darüber, weil es meinen Horizont erweitert hat und weiterhin noch tut. Naja, ich komme aus Schörfling am Attersee und wie es halt so war im Laufe meiner Entwicklung, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, da war Bildung noch ein kostbares Gut in dem Sinne, weil es gekostet hat zu meiner Zeit. Und da habe ich dann Volksschule, Hauptschule gemacht und bin dann in die Handelsschule Vöcklabruck gegangen. Und zwar aus dem Grund, weil da musste man noch Schulgeld zahlen. Mhm. Da habe ich mir nachgerechnet, das kostet weniger, weil meine ältere Schwester ist in die Handelsakademie gegangen, das hat mehr gekostet. Mhm. Und aus diesem Grund, das war meine Entscheidung, bin ich in die Handelsschule gegangen und habe relativ bald festgestellt, dass das der völlig falsche Schultyp ist für mich. Jetzt habe ich die Möglichkeit gehabt, entweder ich höre auf oder ich mache weiter. Mhm. Ich habe mich entschlossen, weiterzumachen und habe mit meinem Vater einen Deal geschlossen. Ich habe gesagt, also ich mache die Handelsschule fertig, aber ich möchte nach der dritten Klasse, nach Abschluss, ein Jahr nach England gehen. Und der hat gesagt, das machen wir. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass für mich Noten nicht so wichtig waren.
Ja.
Für mich war Durchkommen okay, positiv. Alles andere hat mich nicht interessiert. Deswegen, ich bin Lehrerin, gewesene Lehrerin, habe ich zu Noten eine relativ lockere Einstellung, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe. Naja, ich habe, damit ich das überstehe, mit dem Leistungssport begonnen, mit dem Rudern am Attersee, weil Schörfling liegt am Attersee. Und so habe ich mich ein bisschen kompensiert, habe es durchgestanden und dann war es soweit.
Mhm.
England hat gewartet. Dann hat meine Mutter...
Welchem Jahr war das? Für
dich? Das war genau 1971.
Ja, total früh und für die damalige Zeit ja komplett unüblich, oder? In
sehr,
70er Jahren nach England.
Ja, sehr unüblich. Also ich war gerade mal 17, ich bin 18 in England geworden und ich habe keinen Zwischenstopp gehabt. Ich habe Schörfling am Attersee und gleich einmal London, nicht Wien und nicht Salzburg, sondern direkt nach London. Dann hat sie meine Mutter quergestellt und hat gesagt, die fährt nicht. Mhm. Und mein Vater hat gesagt, die fährt schon, weil das habe ich ihr besprochen, versprochen, Gott sei Dank.
Also der hat sein Wort gehalten.
Naja, dann bin ich nach London alleine, mit viel Gepäck und bin am Flughafen in Heathrow da gestanden, es hat mir aber niemand abgeholt. Jetzt habe ich das schwere Gepäck gehabt und habe mir gedacht, ja, ich muss hinkommen. Nicht? Jetzt habe ich mir den U-Bahn-Plan rausgesucht und bin mit dem Bus zuerst ins Zentrum von London und dann mit der U-Bahn zu Hampstead, das ist im Norden gewesen. Und bei der U-Bahn-Station habe ich mir ein Taxi genommen, weil man dachte, jetzt schaffe ich es nicht mehr und habe mich hinfahren lassen. Dann bin ich dort freundlichst empfangen worden von der Janet und von der Joanna, das ist die Familie, bei der ich gearbeitet habe als Au-pair. Und die Janet, die Mama von der Joanna, 5 Jahre alt, die hat gesagt, ja, ich habe dich später erwartet. Da war ein Missverständnis. Mhm. Und dann war das wirklich, was ich mein Lebtag nie vergesse. Meine Mutter hat mich immer bekocht, sie hat so gut gemeint. Die Janet sagt, would you like a boiled egg? Ich habe so geschaut und mir gedacht, interessant, das möchte ich eigentlich. Dann schaut die kleine 5-jährige Joanna hinter ihrer Mama hervor und sagt, and I'll make the toast for you. Und das war so derartig herzlich von der Geste, dass ich das nie vergesse. Und da ist nicht um eine Essensmenge gegangen, sondern das war wirklich ganz warm-hearted, wie man sagt. Naja, und dann war ich eben bei Au-pair. Ich habe die Joanna in die Schule gebracht, ich habe sie versorgt. Ich habe großes Glück gehabt. Ich habe schon Hausarbeit, aber nur minimal machen müssen. Ich habe die Wäsche in die Laundry gegeben. Meine Aufgabe war, für die Joanna zu sorgen. Und war schwierig, weil die Janet war alleinerziehend und die Joanna habe ich alle 14 Tage zu ihrem Papa gebracht und da ist sie total aufgehetzt worden. Also die Janet und ich, wir haben immer 2 Tage gebraucht, bis wir sie wieder runterkriegen. Das ist wirklich ein armes Mädchen, aber wir haben es immer wieder geschafft. Für mich eine Riesenaufgabe. Erstens Englisch, das war am Anfang auch nicht so leicht mit meinem Englisch.
Ja, glaube in die 70er Jahre oder 60er hat man das in der Schule noch nicht so.
Nein, furchtbares Englisch. Wir waren am Anfang ja so. Ich habe mir gedacht, was reden denn? Aber so weit habe ich es dann verstanden. Von der englischen Sprache her, ich bin auch ständig korrigiert worden. Sowohl von der Kleinen als auch von der Janet. Und jetzt kommen schon mal ein paar Situationen, die mich auch sehr geprägt haben. Die Janet hat an der Uni unterrichtet, war Wissenschaftlerin, die hat mit Ratten geforscht, gelernte Allgemeinmedizinerin. Und ich bin im August angekommen und im Oktober hat sie gesagt, jetzt nehme ich dich zu einer Studentenparty mit. Ja? Und ich habe mir gedacht, geh halt mit. Nicht? Ja. Wir fahren in die Uni zu der Party. Sie stellt mich zu einer Gruppe von 5 englischen Gentlemen hin, Jungen, und sagt, take care of Roswitha und rennt davon. Ich bin da gestanden. Ich habe reden müssen mit denen, aber es war eine gute Schule. Es war wirklich eine gute Schule.
Du bist wirklich ins kalte Wasser geschmissen.
Aber voll ins kalte Wasser. Ja. Aber ich habe mich dann ganz gut geschlagen und das waren so die Momente, die entscheidend waren auch für mein Berufsleben. Also da habe ich meinen ganzen Mut wirklich zusammengerissen und war mutig.
Ja, vor allem mit 17 in ein fremdsprachiges Ausland zu gehen, ohne Vorbilder, komplett unüblich für die damalige Zeit.
Ich bin in ein Geschäft eingegangen, in so ein kleines Geschäft. Ich war übrigens vor ein paar Wochen in London, genau in der Gegend. Ja, ich fasse das Geschäft noch. Bin ich eingegangen und die sagt, hello, my love. Und ich mir dachte, wieso nennt man den my love? Was ist denn das? Und dann bin ich draufgekommen, das ist da üblich.
Ja.
Ja, und das waren so die Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Ich bin zweimal am Abend in die Schule gegangen, habe das Cambridge Certificate gemacht. Und was halt wirklich mich so geprägt hat, ist das Frauenbild, das mir die Janet vorgelebt hat. Ich meine, die 50er Jahre waren ja noch nicht ganz so lang aus.
Ja.
Und die war alleinstehend, hat immer wieder Häuser gekauft, ja, etwa in Hampstead Heath, hat es möglichst selber umgebaut und war völlig autark von einem Mann. Also die haben auch gelernt, wie man Fliesen klebt und alles Mögliche. Also da habe ich mir gedacht, na so möchte ich das.
Ja.
Nicht? Wohingegen ja meine Eltern einmal gesagt haben, jetzt schwenke ich kurz zurück, da war ich 15, haben sie gesagt, wir machen uns Sorgen um dich, weil du dich nicht für Hausarbeit interessierst. Da wirst du keinen Mann kriegen. Dann bin ich aus dem Wohnzimmer hinaus und wieder zurück und habe gesagt, mit 15, dann will ich keinen Mann. Und es war jetzt allerdings auch so, sie hat keinen Ehemann gehabt, aber sie hat halt Freunde gehabt, weil die war noch nicht so alt. Die war damals 34 und die 17. Also wir haben uns gegenseitig eine Liste gemacht, wenn der anruft, dann bitte nicht, dann bin ich nicht da und so haben wir das gemacht. Ja, ja. Aber wie gesagt, also dieses Jahr war anstrengend für mich, vor allem alleine, aber es kommt dann ein entscheidender Satz von der Janet, der meine ganze meinen Berufsweg geprägt hat, und der Satz war, sie hat zu mir gesagt, why don't you study? Und ich habe gesagt, me? Und sie hat gesagt, why not? Und dann sagt sie, wenn du da bleibst als Au-pair, ich zahle da was zum Studium dazu, du schaust mir noch auf die Kleine. Ich meine, das muss man sich einmal vorstellen, das hat sie vorgeschlagen. Ich hätte es auch gemacht, wenn ich die Matura gehabt hätte, weil das den A-Level, den ich hätte machen müssen, gerne, den hätten sie mir in Österreich nicht anerkannt.
Okay.
Jetzt bin ich zurückgefahren nach Österreich und habe die Abendtag gemacht in Salzburg und habe nebenbei gearbeitet in verschiedenen Berufssparten.
Ja.
Unter anderem in so einem Souvenirgeschäft, wo sie Zinngeschirr nach England verkauft haben. Vertrieb.
Ja,
bin nicht im Geschäft gestanden. Und da war ich die Sekretärin, die mit den Engländern dann geredet hat. Nicht das, der Auftrag.
Ja.
Das wird dort so eine Kassen, die Winklerkassen, vor allem Winkler, ein englisches Telefonat, der Auftrag.
Ja.
Das hat mir schon Spaß gemacht.
Ja.
Und da war es schwer aufzuhören, um im Studium zu beginnen. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Und ich konnte mir das leisten, weil ich 4 Jahre gearbeitet habe, einschließlich des Au-pair-Jahr in London. Jetzt habe ich das Höchststipendium gekriegt und das andere habe ich mir dazu verdient. Also ich habe mich für Englisch-Russisch entschieden. Eigentlich wollte ich Psychologie. Psychologie habe ich nicht, weil ich vor Statistik Angst gehabt habe, weil ich in Mathematik immer schlecht war. Jetzt habe ich Russisch genommen, weil ich
Wie kam es zu Russisch?
Das ist
auch sehr ungewöhnlich.
Ja, es ist sehr ungewöhnlich, weil man kann ja jetzt nicht sagen, statt Psychologie Russisch, wo ist da der Zusammenhang? Ich wollte dann ganz einen neuen Kulturkreis kennenlernen, von dem ich noch nichts weiß. Hätte es Chinesisch gegeben in Salzburg, hätte ich das gemacht, aber es hat halt Russisch und ich habe es nicht bereut. Es war schön, in diesen Kulturkreis einzutauchen.
Das heißt, du warst schon immer neugierig, oder?
Ja,
ja.
Immer. Immer neugierig und offen für was Neues. Also wenn was zu lang fad war, das wollte ich nie. Ja, dann habe ich das Studium abgeschlossen. Relativ gut. Da gibt es dann auch noch ein paar Hürden dabei. Die hätte ich schon gern gesagt, weil das erzähle ich oft auch den Lehrlingen. Und da habe ich den Schülern auf Englisch erzählt und dann solche Ohren gekriegt, weil da haben sie dann Englisch verstanden. Auf jeden Fall. Bei der Sprachwissenschaft, bei der mündlichen Prüfung, die war um 18 Uhr am Abend und müsste normalerweise eine Viertelstunde dauern. Da war es finster und wie ich reingegangen bin, hat mir der Herr Professor mit der Lampe ins Gesicht geleuchtet. Er hat gesagt, er soll Platz nehmen, voll ins Gesicht. Ich habe mir gedacht, ist das jetzt ein Verhör oder was? Dann hat er mich lang sitzen lassen und hat gesagt, Frau Kollegin, das sagen immer Frau Kollegin auf der Uni, weiß ich nicht. Also Sie haben ja den zweiten Bildungsweg, Ihnen fehlen ja die philosophischen Grundlagen. Das war der Einstieg für die Prüfung. Ich bin erstarrt und dann habe ich gesagt, die habe ich nachgeholt, können wir bitte mit der Prüfung beginnen. Ist nicht gut angekommen, gar nicht gut. Da habe ich mir auch wieder einen Vierer erkämpft in 50 Minuten. Wow. Haben wir gekämpft.
Normalerweise 15 Minuten.
Ja. Das war das, aber auch eine interessante Erfahrung, weil ich nicht in der Erstarrung geblieben bin, sondern ausgestiegen bin. Und in der Literaturwissenschaft war es anders. Da hat der Professor aus Kassen, wenn du der Dirndlkleidl anziehst, weit ausgeschnitten, wird er die nicht für fragen, bis in 10 Minuten heraus.
Wahnsinn.
Ja, das war wirklich so. Der war bekannt dafür. Und ich habe mir angezogen, eine hochgeschlossene weiße Bluse und einen schwarzen Hosenanzug.
Also du hast ihm widerstanden und gesagt, du spielst du nicht mit.
Es interessiert mich nicht. Ja, ja. Ich will von meiner Leistung her nicht, wirklich nicht. Trotzdem ist er zu mir rüber und hat gesagt, na, bin ich schon gesessen und habe mir die Hand auf die Schulter gelegt, den Arm auf die Schulter gelegt und habe gesagt, na, wie geht's Ihnen denn, Frau Kollegin? Und ich habe gesagt, ich möchte bitte mit der Prüfung beginnen. Und na, das ist auch wieder nicht gut angekommen. Dann war der aber nicht so belesen, der Professor. Jetzt habe ich da auch wieder gekämpft, da habe ich einen Dreier gekämpft. Ich habe ihn aus seinem Skriptum gesagt, das steht auf Seite 15 in ihrem Skriptum. Ah ja. Dann hat er gesagt, zählen mir Sie bitte die Universitätsstädte von England auf. Mhm. Literaturprüfung, gell?
Mhm.
Ich habe mir die Landkarten vorgestellt und habe alle Städte aufgezählt und habe überall ja gesagt.
Ja.
Habe ich einen Dreier erkämpft. Mhm. Also da wieder dieses Authentische und zu sich stehen, habe ich da gelernt. Schön war es nicht, die Erfahrung, aber sie war wichtig.
Ja.
Das authentisch bleiben, zu sich stehen und es selber ins Spürgel schauen können. Gell?
Ja.
Naja, dann geht's weiter. Und zwar habe ich dann aufgehört mit dem Studium, habe ich abgeschlossen und dann bin ich in die Hack in Linz gekommen, in der Rudigerstraße, wo ich mein Probejahr machen musste. Das war damals noch so. Und da habe ich einen einführenden Professor, nennt man das, erwischt, der mich nicht sehr mäng hat, weil ich den neuen kommunikativen Ansatz in den Fremdsprachen schon probiert habe.
Ja, früher hat man, ich kenne es von meiner Mutter, oder? Die hat ganz wenig reden gelernt, die hat ganz viel Schreiben, Grammatik war ganz wichtig, aber das Sprechen hat sie gesagt.
Nein, das war, hat sie auch recht, ja. Und ich habe aber schon während dem Studium in der Erwachsenenbildung unterrichtet und habe das Follow-Me-Konzept da gelernt, am BFI. Das habe ich, weil man gedacht habe, ja, ich muss jetzt pädagogische Erfahrung sammeln, ja, wenn ich nicht mitkriegt von der. Jetzt habe ich da das natürlich diesen Ansatz hineingebracht, sowohl in Russisch als auch in Englisch, weil das ist dann so, du musst jetzt so Probestunden halten und der Professor sitzt dabei und horcht sich das an und war nicht sehr erfreut. Aber er hat nicht wirklich was machen können. Er hat es natürlich auch herausgefordert, er hat es nicht recht gut vertragen, dass ich auch mit den Schülern gut rausgekommen bin. Da sind wir einmal hinauf in den ersten Stock in einen Matura-Jahrgang mit Russisch. Ja.
Ja.
Auf dem Weg hinauf in die Klasse hat er zu mir als Probelehrerin gesagt, bitte Frau Kollegin, Sie übernehmen jetzt die Stunde. Wollte mich auflaufen lassen und ich habe gesagt, so viel ich weiß, darf ich ohne Vorbereitung nicht unterrichten. Dann ist er rot geworden und hat sich die Stunde selber
gemacht. Aber du hast immer anständig dagegen gehalten.
Ja, der schon dagegen gehalten.
Ja, ja. Weil das ist ja, woher hast du diesen Mut oder diese Stärke genommen?
Ja, ich habe es immer schon gehabt und ich glaube, ich habe es ein bisschen von meinem Vater und von meinem Großvater übernommen.
Ja.
Das heißt, haben sie mir halt mitgegeben. Also ich kann schon ein gescheiter Sturkopf sein, obwohl man das mir gar nicht anmerkt. Oft.
Ja, ja gar nicht. Aber eben dieses Grenzen setzen und sagen, du kannst da nicht weiter. Das, also zu einer Autoritätsperson eigentlich, zum Professor, der dich auch beurteilt, da gehört schon viel dazu. Ja,
ja. Ja. Es ist dann so, das habe ich dann abgeschlossen an der Hack. Und da war es dann auch noch so, da ist dann der Direktor auch dabei. Da musst du nur mehr eine Stunde halten, ja, in Englisch und in Russisch. Und ich habe bewusst trotzdem den kommunikativen Ansatz gemacht und habe den Schülern gesagt, ich mache das und es kommt ja direkt einen Namensrecht geführt, der kommt herein, ja. Und vielleicht können wir zusammenarbeiten. Hätte ich nicht machen dürfen, habe ich gemacht.
Ja.
Es ist wirklich super gelaufen. Und dann bei der Nachbesprechung hat mein einführender Professor gesagt, sie hat einen Aussprachefehler in Russisch gemacht, ich kann ihr kein sehr gut geben.
Unglaublich, oder?
Unglaublich, man macht das oft einmal in Deutsch. Gell? Und der Direktor, wirklich ein ganz, ganz ein strenger, hat den angeschaut und hat gesagt, Sie beurteilen die Kollegin positiv, das wird eine gute Lehrerin.
Okay.
Das hätte ich nie geglaubt.
Ja.
Aber dann gibt es noch ein Nachspiel.
Das war mit dem Direktor.
Das war genau der Direktor, wo es dann darum gegangen wäre, dass ihr Fixanstellung kriegt. Da haben es dann mein Kollegen, der auch Probelehrer genommen, was ich mit irgendwelchen politischen Verbindungen. Und zu mir hat er gesagt, Frau Kollegin, ich kann Sie nicht fix anstellen, weil Sie sind Doppelverdienerin. Ihr Mann arbeitet, das hat er gewusst. Und ich habe gesagt, ich habe in meinem Leben noch nie doppelt verdient. Ich will für das, was ich leiste, ein Gehalt, aber nicht doppelt. Und dann hat er gesagt, gehen Sie hinaus. Und ich habe gesagt, aber gerne, ja. Und ich bin dann in die...
Also auch da hast du das nicht gefallen. Nein. Also das muss man sich vorstellen, was war das, 70er Jahre, Ende 70er?
Nein, das war, wann war das? Das war 82. Ja. Weil von 76 bis 82 habe ich studiert. Ja. Weil mit Russisch habe ich ganz von vorne begonnen. Ich habe nicht einmal das Alphabet können. Also das hat ein bisschen länger gedauert. Aber...
Ja, unglaublich.
Unglaublich. Und dann gehe ich in die Landesschuldirektion, damals noch Landesschulrat, und der sagt, wie kann man nur Russisch studieren? Ich kriege sie ja nicht unter in Linz. Da habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Ja, ich habe nur eine Stelle für sie frei im Perg. Der Perg, da müssen sie pendeln. Da habe ich gesagt, na, dann pendelt die halt, das macht ja nichts.
Ja.
Fahre ich nach Berg, fahre ich aufs Land arbeiten. Na und? Vielleicht eh gescheiter, nicht?
Ja, andere fahren in die Stadt zum Arbeiten, du fährst aufs Land.
Ja, ich habe nie einen Stau gehabt, gell? Nein. Und bin aber da in eine Schule gekommen, die sehr familiär war. Mhm. Da waren wir 30 Lehrer, wenn wir alle da waren und das war so familiär und das hätte nicht besser passen können.
Ja, super.
Es hätte wirklich nicht besser passen können. Und da war natürlich auch am Anfang die Hürde, als neu beginnende Lehrerin haben sie mir sofort die schwierigste Klasse von der ganzen Schule.
Waren alle froh. Da ja, sind, ne?
Das war so eine Klasse, ja. Die waren im Erdgeschoss und die sind bei der Kollegin, der es zu viel war, während des Unterrichts beim Fenster aus- und eingesprungen, zum Beispiel, ja.
Kann sehr gerne.
Und 30 Leute, die haben die mir gegeben, ja. Also da habe ich wirklich Grenzen setzen müssen, aber da habe ich trotzdem diese Grundhaltung gehabt, ich zeige ihnen Respekt.
Ja.
Ja, also als rote Linie, noch nicht so, ich mag grundsätzlich junge Leute, aber zuerst einmal mit Respekt und das ziehe ich durch.
Sind sie bei dir auch raus und reingesprungen?
Nein, das habe ich gleich einmal, haben wir gleich einmal Regeln aufgestellt.
Ja.
Ich weiß nicht woher, aber ich habe das gemacht, mit einer aufgestellt. Und ich habe mich durchgekämpft und sie haben dann gemerkt, dass ich mich als Klassenvorstand, ihre Bedürfnisse einsetzt. Und das haben sie dann auch geschätzt und sind halt oft an die Grenze gegangen und ich habe gesagt, jetzt hat's noch an der Grenze, bitte nicht mehr. Mhm. Also das hat 3 Jahre lang dauert und wir sind richtig zusammengewachsen. Ich habe die wirklich mögen. Und dann kommt diese Situation im letzten Schuljahr, wo ich ihnen die Zeugnisse gebe und wo ich mir denke, mal schade. Irgendwie sind wir so gut jetzt, ich hätte noch so viele Ideen mit denen. Dann haben sie lauter Rosen auf ihren Bänken, bunte Rosen. Und ich habe mir gedacht, mei, ist das nett, die schenken sie Rosen zum Abschied. Ist das eine liebe Geste und habe nichts gesagt. Dann übergebe ich dem Ahorner Ernst, dem Ersten, das Zeugnis und der nimmt seine Rose mit und gibt sie mir. Das heißt, ich habe 30 Rosen gekriegt, von denen so einen Strauß. Ich war so gerührt, also das, es geht um die Geste, was, ja. Es kommt schon zurück, ja. Was man gibt. Ja. Es kommt wirklich zurück.
Ja.
Und das vergesse ich auch nie, wie so vieles andere.
Was hat dich motiviert zu arbeiten, weil du warst ja sehr lange als Lehrerin dann tätig, oder?
Du meinst, warum ich Lehrerin sein?
Genau.
Ja, das hat einen ganz einen triftigen Grund. Ich habe mir gedacht, ich habe negative Lernerfahrung in der Handelsschule.
Mhm.
Und ich habe mir damals schon gedacht, also wenn ich Lehrerin werde, ich würde es ganz anders machen. Mhm. Ich würde viel mehr mit Respekt was machen und Wertschätzung und auch ein bisschen mit mehr Geduld.
Ja.
Und daran glauben, dass jeder Mensch ein Potenzial hat und dass es halt aus Gründen oft verschüttet ist. Mhm. Ne? Und da sind wir schon bei der nächsten Erfahrung. Ich habe dann Englisch-Russisch unterrichtet an der Hackenberg. Und dann, das war 1998, habe ich mir gedacht, ein 16-jähriger Bursch, der hat lauter Fünfer und ist aber total intelligent. Weil in Englisch hat man der, jetzt zwar auf Deutsch gemacht, aber wirklich Rückmeldungen geben, ja. Weil wir auch da politische Themen gemacht haben. Das ist so, das gibt's doch nicht. Heißt. Dann habe ich ihn einmal angesprochen und habe gesagt, Martin, willst du nicht einmal reden? Nein, mag ich nicht. Was die sind, die 16-Jährigen. Dann habe ich gesagt, nein. Nach 3 Wochen kommt er und sagt, ich gehe gerade in den Unterricht und sagt, jetzt möchte ich. Sag ich, was? Ja, mit ihnen reden. Da habe ich gesagt, Moment, gehe in den Besprechungsraum, bin in die Klasse reingegangen, habe es beschäftigt, habe gesagt, das ist ein Notfall, bitte macht's das.
Dass er sofort Zeit ausgeht.
Ja, ich kann nicht warten, wann er da. Und dann hat er mir in einer Stunde erzählt, was bei ihm zu Hause abläuft, dass ich mir gedacht habe, dass der überhaupt noch da sitzt, ist ein Wahnsinn.
Mhm.
Und dann ist es weitergegangen, er ist dann ein paar Mal gekommen.
Ja.
Dann sind die Schulvertreter, die Schulsprecher zu mir gekommen und haben gesagt, Sie sind jetzt unsere Vertrauenslehrerin. Da habe ich gesagt, wir jetzt bestimmt, ja. Aha, ich kann nicht, nein, Sie kennen Sie, sind Sie, wir schicken Ihnen Schüler.
Mhm.
Dann haben sie mir Schüler geschickt.
Mhm.
Und ich habe gedacht, ich brauche jetzt Ausbildung, das geht nicht. Ich kann nicht da umeinander schustern, die kommen ja mit Problemen, das geht nicht. Dann habe ich angefangen mit NLP, dann habe ich weiter dann mit Supervision.
Also Coaching-Ausbildung, NLP.
Dann Coaching, dann auch noch Coaching und was habe ich noch gemacht? Mediation ein bisschen später. Und dann hat mir das richtig Spaß gemacht, auch für mich.
Ja.
Und dann habe ich ein Schüler-Coaching-System installiert.
Mhm.
Also nicht nur, dass ich die
suche. Ja, weil irgendwann ist
es viel. Es ist einfach zu viel.
Ja.
Es ist einfach zu viel. Und zwar eine 2-jährige Ausbildung, wo es wochenendweise zu den einzelnen Seminaren kommen, wo sie es praktisch anwenden und sie aber in die Supervision kommen müssen, weil ich nicht haben wollte, dass sie meine Helfer sind.
Ja.
Das geht nicht. Ja. Für den Prozess bin ich verantwortlich. Das habe ich alles gemacht.
Zusätzlich noch an den Wochenenden nicht hingestellt und
unterrichtet. Ja, und habe aber auch Matura-Fächer, also Englisch auch gehabt. Und dort wollte ich auch nicht auslassen. Mhm. Also die wollte ich auf keinen Fall benachteiligen. Und es ist dann auch so gewesen, wenn Krisensituationen waren in Klassen, haben sie mitgeholt.
So geholfen waren, ja.
Dann sind Kollegen zu mir gekommen.
Mhm.
Dann sind Eltern zu mir gekommen, habe ich geliebt mit Eltern.
Ja. Aber parallel hast du trotzdem noch deine normale Lehrverpflichtung gehabt, oder?
Ja, und sogar noch drüber. Ich hätte versucht, einmal zu reduzieren, aber es ist wieder nicht gegangen, weil es wieder wen braucht haben.
Mhm.
Und es ist dahin und dahin gegangen und dann habe ich es übersehen.
Mhm.
Und 2009 bin ich in ein ganz schlimmes Burnout geraten. Da habe ich einen Herzstillstand gehabt, also das war ganz schlimm. Und da habe ich dann lang gebraucht, bis ich mich erholt habe. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich in die Schule wieder zurück wollte und überhaupt nicht weg wollte.
Mhm.
Aber es war dann so eindeutig von den Ärzten her, ich war dann in Bad Hall auf Reha 6 Wochen, wo mir der Psychiater gesagt hat, nein, Frau Druckentanner, das bringt nichts, wenn Sie da jetzt zurückgehen und das... Ja. Bringt überhaupt nichts. Ich schreibe Ihnen das Gutachten so wie ich das glaube. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte aber zurück. Und er hat gesagt, nein, das unterschreibe ich nicht.
Wie alt warst du damals?
56, 57 war ich damals.
Ja.
Und dann war das für mich, ist eine Welt zusammengebrochen und dann habe ich aber nicht mehr gescheit gehen können. Ich habe das Gehen wieder lernen müssen. Ja, das Gehen wieder lernen müssen und dann habe ich auch psychisch da fangen gehabt. Ja, wieder so eine Geschichte im Bad Hall. Es ist jetzt wieder zum Lachen. Das ist der rote Faden, fällt mir gerade auf, weißt du, wie du fragst. Im Bad Hall, bei der Reha, hat der Psychiater gesagt, ja, bei der Aufnahme hat er gesagt, na, Sie müssen jetzt Psychopharmaka nehmen. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, wissen Sie was, ich habe die Walking Sticks da, ich werde jeden Tag ein paar hundert Meter gehen. Und er hat gesagt, sind Sie noch zu retten? Ich habe überlegt, ob ich Sie mit Ihrem Herzstillstand überhaupt aufnehme. Und jetzt wollen Sie die Psychopharmaka nicht nehmen. Da habe ich gesagt, nein, probieren wir es. Dann hat er gesagt, was passiert? Da habe ich gesagt, da gibt es einen roten Knopf im Zimmer. Ma, hat er gesagt, aber dann müssen Sie dreimal zur Besprechung zu mir kommen. Ja. Dann haben wir das gemacht und ich bin wirklich jeden Tag, auch beim Reden, jeden Tag ein paar hundert Meter gegangen, Und nach 6 Wochen bin ich nach Pfarrkirchen, das war 3 Kilometer entfernt, und zurückgegangen, ohne Psychopharmaka.
Weil du so eine Disziplin gehabt hast, gell? Ja. Und so ein Vertrauen in dich selber, dass du
das habe ich gehabt. Ich schaffe das. Mhm. Und wenn nicht, kann ich es ja eh immer noch nehmen. Und ich habe bei den anderen Kollegen und Kolleginnen gesehen, was das bewirkt. Was nicht heißt, ja, dass ich sage, die sollte man nicht nehmen, weil die sind oft lebensrettend. Also
für
das,
die in dem
für mich in dem Moment. Also da bin ich ganz vorsichtig. Also das war dann auch noch die Geschichte. Naja, und dann war es so, dass ich mir noch, das war 2011, 2009 ist passiert, habe ich da so eine Anzeige gesehen in der Zeitung, Institut für soziale Kompetenz, und die bieten Workshops an für Schüler, Kommunikation, Konfliktmanagement. Und ich habe gedacht, das können wir probieren, das probiere ich. Dann rufe ich dort an und der Peter Leb sagt, sofort herkommen mit ihren Qualifikationen, sofort herkommen, interessant, spannend. Dann habe ich dort angefangen mit Workshops, das war nicht so tragisch, das war eine Stunde, was einmal. Und übrigens auch Unterstufen gehabt, was ich vorher gar nicht gehabt habe. Da hat sich einmal in der ersten Klasse, ja, hat ein Mädchen zu mir gesagt, darf ich mich bei dir auf den Schoß setzen, während du redest? Und, und ich habe zu dir gesagt, stört's euch nicht, das ist immer so. Jetzt ist die da gesessen.
Ja.
Und es sind tolle Erfahrungen, wirklich. So etwas habe ich nicht erlebt, ich habe das Bedürfnis gehabt und ich habe gesagt,
ja, genau.
Hab mich ein bisschen an die Joanne erinnert, aber die Joanne war jünger. Auf jeden Fall ist es dann so, dass der Peter gesagt hat, du hast eine Supervisionsausbildung, kennst du unser Team supervidieren? Mhm. Und ich sage, ja sicher.
Ja.
Dann ist es weitergegangen, dann ist es weitergeredet worden. Und dann habe ich Aufträge gekriegt, Supervision, Coaching. Und dann habe ich 2015 meine eigene Praxis eröffnet. Da hat mir mein Mann sehr geholfen, der hat das ausfindig gemacht.
Ja.
Und seither bin ich eigentlich selbstständig mit Seminaren, Supervisionen im Wirtschaftsbereich, aber auch im Sozialbereich sehr gerne. Und auch im Kulturbereich habe ich auch eine Gruppe, die ich schon seit 2016 habe.
Mhm.
Wird allerdings aufhören, weil die haben einen Umstrukturierungsprozess hinter sich und die brauchen was anderes.
Ja.
Aber es ist jetzt wirklich so, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt da angelangt, wo ich immer hin wollte. Und ich wollte ja einmal Psychologie studieren.
Stimmt, ja.
Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe zwar das Propädeutikum gemacht, aber ich habe gedacht, nein, ich habe schon so viel. Ich habe dann mit der Theaterpädagogik begonnen, auch abgeschlossen. Dann habe ich einen Körpercoach gemacht, das hast du eh schon erwähnt. Und hypnotherapeutische Kommunikation habe ich mir auch beschäftigt.
Du warst ständig begeisterter, ja, Neues dazuzulernen,
immer,
oder?
Immer.
Und jetzt noch immer. Also das
immer.
Ist ja für mich das, wo ich sage, Wahnsinn, 70 plus und du setzt dich noch immer in eine 9-tägige Ausbildung und lernst dazu und bist da offen und...
Ja, und jetzt auch Psychodrama im Business-Kontext beginnt jetzt Teil 2. Und jetzt habe ich eine eigene Methode entwickelt, ein Aufstellungsformat, das ich sehr erfolgreich einsetze.
Mhm.
Es ist angepasst an die Klienten und es ist ein Mischmasch aus Strukturaufstellung, Familienaufstellung eher weniger. Strukturaufstellung, Theaterpädagogik, Körpercoach übrigens auch, fließen auch Elemente ein und es ist und Psychodrama.
Und alles, was du bisher erlebt,
ja,
fließt da jetzt in ein Angebot zusammen.
Ja, wirklich.
Die ganze und Erfahrung.
Ganze Erfahrung und das macht mich sehr lebendig, hält mich lebendig. Wo ich ein bisschen aufpasse, ist das nicht zu viel.
Ja.
Auf einmal, jetzt habe ich doch im Herbst habe ich wieder zweimal zweitägige Seminare, aber das ist schön zeitlich getrennt.
Ja.
Das geht.
Ja. Okay? Was würdest du der Jugend oder den Menschen generell, die jetzt vielleicht ins Arbeitsleben eintreten oder noch im Arbeitsleben so voll drin sind, was möchtest du denen mitgeben?
Ihr habt alle ein Potenzial. Und glaubt an das. Und sucht euer Potenzial und sucht eine Beschäftigung, einen Job, wo ihr euer Potenzial leben könnt, eure Werte leben könnt, eure Glaubenssätze leben könnt. Und passt gut auf euch. Ich gehöre nämlich nicht zu den Menschen, die sagen, die Jugend ist faul, weil sie Teilzeitarbeit bevorzugt und weil sie auf sich schaut. Ich habe schon vielen jungen Leuten gesagt, hey, den Lehrlingen auch, passt auf euch. Es ist gut, wenn ihr das macht, geht's nicht meinen Weg. Geht's euren Weg und es steht euch zu. Steht euch wirklich zu. Und wenn ihr mehr Zeit mit der Familie verbringen wollt, dann ist das auch okay, dann finde ich das gut. Mhm. Aber es ist eure Entscheidung, wie man will. Gell?
Ja.
Und die Freiheit, die muss man schon haben.
Ja.
Und auch die Freiheit, will ich jetzt Teilzeitarbeit oder nicht? Aber bitte, das ist meine Meinung, das ist eine Grundfreiheit. Ne? Mhm. Dass man auch Rahmenbedingungen schaffen muss, wenn jemand Teilzeitarbeit macht und so viele Stunden hat und dass der dann ein Recht hat auf Vollzeitarbeit. Das ist die politische Seite. Da können schon die Rahmenbedingungen auch verbessert.
Mhm.
Aber so mit dem Finger hinzeigen, ihr seid aber alle faul, weil ihr Teilzeitarbeit macht. Na, so einfach ist die Welt nicht.
Ja. Und da möchtest du den Menschen sozusagen mitgeben, dass sie auf sich selber hören sollen, auf ihr eigenes Potenzial und was sie für sich wünschen und wollen.
Ja, was
oder?
Sie für sich wünschen und wollen. Und das ist oft gar nicht so leicht, das herauszufinden, weil das auch oft verschüttet ist durch irgendwelche Rahmenbedingungen oder was man halt vom Elternhaus mitkriegt, oft im negativen Sinn. Aber es ist auf jeden Fall bei jedem Menschen da.
Ja. Und so wie du hast mitgekriegt, Heimarbeit ist wichtig und du solltest eigentlich den guten Mann suchen und dann zu Hause da sein.
Ja.
Und du hast dich für einen anderen Weg entschieden, oder? Und
da
man kann sich entscheiden, oder? Man hat die Wahlmöglichkeit,
muss nicht. Man muss nicht, aber man kann sich entscheiden. Gell? Mhm. Und oft ist so ein nicht so pfeilgerader Weg, ich würde nicht sagen, dass es verkehrt ist, aber da sind so viele Lernprozesse drinnen, wenn man ein bisschen abweicht.
Gell? Darf auch sein, oder?
Darf unbedingt
auch sein. Weiß nicht jeder, dass er mit 6 Jahren Musiker werden will und wird dann erfolgreich als Musiker.
Nein, ich erinnere mich noch kurz, einen kurzen Sprung, da habe ich gerade angefangen mit Russisch studieren und da sind wir 7 Studenten mit einem alten VW-Bus durch Kiew, also durch Ukraine, Polen, gefahren im Sommer. Und wir mussten ja damals unsere Route genau angeben, aber was haben wir gemacht? Abgefahren sind wir. Aber wir haben den Zeitplan trotzdem eingehalten und wir sind wirklich einmal zu einer Hochzeit gekommen. Wir sind so freundlich aufgenommen worden, die haben uns lauter Brot in Bus eingeschmissen. Mhm. Unseren einzigen Nicht-Slawisten haben sie uns entführt. Der Psychologe, alle anderen waren Slawisten, der ist dann völlig beschwingt zurückgekommen und seine Freundin, die ist mit einem Pullover im Bus gesessen, er hat sie neben sie hingesetzt und hat gesagt, hast du eine weiche Haut? Der war einfach, wir haben gesagt, was war denn los? Er hat gesagt, ich bin so toll behandelt worden, die haben mich so bewertet. Und das ist dieses einmal Abweichen vom Weg. Ja. Ey, man kann nicht dann wieder zurück. Mhm. Aber das ist das, was so wertvoll ist.
Ja.
Auch wenn es oft ist nicht so angenehm, dass sie ein Brot geben. Gell? Aber auch diese unangenehmen Situationen entwickelt man ja auch Strategien, wie man damit zurechtkommt.
Ja, und die machen einen reicher und das Leben lebendiger.
Ja. Und ich sage auch oft, Schüler, die mit schlechten Noten zu kämpfen haben. Ja. Erstens einmal, es ist immer wichtig, Leistung und Mensch zu trennen. Immer. Das Gefühl habe ich ihnen immer gegeben. Und das Einzige, was ich im Schülercoaching da oft mitgegeben habe, ist auch, dass ich gesagt habe, schau, du hast jetzt negative Erfahrungen, aber du kennst Tiefen im Leben. Du kennst das schon und du bist wieder rausgekommen. Mhm. Das kann dir niemand nehmen. Gell? Ja. Jetzt anders gewünscht, aber das ist das Einzige, was man dann mitgeben kann. Gell?
Ja. Und diese Kompetenzen, die man daraus entwickeln kann,
ja,
die sind wertvoll.
Ja, das sind schon wertvoll.
Ja. Danke, Roswitha.
Ja, gerne.
Hat mich sehr gefreut und war viel Inspirierendes dabei.
Gut, ich danke auch.
Schön, dass du heute dabei warst. Willst du mit Rückblick auf dem Laufenden bleiben? Dann melde dich gern zu meinem Newsletter an und erhalte die Info, sobald die neue Folge veröffentlicht wird. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis bald, deine Marie.